Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des GuideCom Tech Talks. Heute direkt von der Zukunft Personal und ich freue mich riesig, dass ich gleich mit einem echten HR-Schwergewicht sprechen darf. Person-Blogger Stefan Scheller. Hallo Stefan.
Hi, ich grüße dich. Danke für diese Anmoderation.
Stefan, viele kennen dich wahrscheinlich schon von deinem Blog und auch als Influencer. Aber stell dich doch bitte noch mal kurz vor. Erzähl mal, wer bist du, was treibt dich an und wie bist du eigentlich zu HR gekommen?
Ja, oh, das sind gleich drei Fragen auf einmal. Wie bin ich zu HR gekommen? Eigentlich durch einen Zufall. Ich bin seit 25 Jahren mittlerweile bei der DATEV EG in Nürnberg und habe intern gewechselt und war tatsächlich in einem völlig anderen Bereich unterwegs. Vorher Produktmanagement und habe dann gesagt, ich will was anderes machen. Und ein großer Arbeitgeber wie unsere hat es ermöglicht. Das heißt, ich bin in den Personalbereich gewechselt, habe erst Personalprojekte gemacht, war dann in der Personalstrategie und jetzt seit 13 Jahren das Thema Employer Branding als sogenannter Fachberater. Ja, das heißt, Vollzeit arbeite ich dort bei DATEV. Viele denken immer, ja, arbeitest du überhaupt noch bei DATEV? Sage ich mir jetzt genau andersrum. Ja. Ich arbeite bei DATEV und mache in meiner Freizeit auf persoblogger.de das, was ich gut kann, Bühnen bauen für HR-Wissen. Und das ist anscheinend ganz erfolgreich, wenn man mich als Schwergewicht bezeichnet.
Und ja, auch was dich total begeistert, oder? Ich finde immer, wenn du über das Thema sprichst, du leuchtest
ja ordentlich. Ja, absolut. Es ist ein Herzblutthema, sonst würde man wahrscheinlich das auch nicht in seiner Freizeit noch machen.
Das stimmt. Da steckt ja auch viel Zeit drin. Ich glaube, wir haben schon ein gutes Bild von dir bekommen, aber um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich noch so Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Okay. Einfach ganz spontan, was dir einfällt, darauf antworten. Erste Frage, wichtig. Ich glaube, ich kenne die Antwort schon.
Okay.
Kaffee oder Tee?
Kaffee. Sehr gut.
Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Blog oder Podcast, was ist so mehr deine Leidenschaft?
Blog.
Okay. Wenn du auf Nachrichten reagierst, eher mit Emojis oder GIFs?
Also mit Emojis, nur.
Nur mit Emojis? Ja, hast du einen Lieblings-Emoji?
Den lachenden Smiley. Ja.
Das passt auch zu dir. HR in Deutschland, Innovationsführer oder Nachzügler?
Leider Nachzügler.
Warum?
Warum? Operative Überlastung in vielen Unternehmen. Also klassischerweise ist HR immer noch so ein Kostenfaktor. Mhm. Und in den zu wenigen Unternehmen hat sich HR so eine strategische Position erarbeitet. Und wir reden ja da seit, was weiß ich, wahrscheinlich schon bevor ich in den HR-Bereich gewechselt bin, drüber ja diesen Platz am Entscheidertisch. Manchmal kann ich schon fast nicht mehr hören. Vielleicht brauchen wir den auch gar nicht. Vielleicht machen wir einfach saubere Arbeit und dann wird unsere Arbeit auch wertgeschätzt entsprechend. Ja.
Letzte Frage, passend zum heutigen Thema. Employer Branding, Buzzword oder Game Changer?
Ob es ein Game Changer ist, würde ich es fast nicht sagen. Aber wenn ich mich zwischen den beiden Begriffen entscheiden muss, dann ist ja völlig klar, dann ist es ein Game Changer.
Okay, ich bin gespannt, warum du das so denkst. Und ich denke, da kommen wir gleich noch zu. Denn heute geht es um Employer Branding und zwar ganz speziell darum, wir haben gerade viele Herausforderungen, die Unternehmen, aber gerade auch HR umtreiben. Und Employer Branding kann da ein Hebel sein. Mhm. Ich habe drei Thesen mitgebracht, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Und ich bin auf deine Meinung gespannt zur ersten These, nämlich Employer Branding ist kein Luxus, sondern eine Überlebensfrage in der Krise.
Mhm. Ja, es ist natürlich zugespitzt. Was daran stimmig ist, ist, dass natürlich Unternehmen auch in der Krise immer ein Arbeitgeber-Image haben. Viele sagen ja, wir betreiben noch gar kein aktives Employer Branding, aber sie haben natürlich eine Employer Brand und das ist das, was Menschen über dieses Unternehmen als Arbeitgeber denken. Ob das wahr ist, ob das stimmt, das weiß man erstmal nicht. Aber, und das glaube ich ist das Spannende, die Mitarbeitenden, die in Unternehmen arbeiten, die könnten natürlich sofort sagen, sind diese Thesen, diese Attribute, das, was quasi die Employer Brand ausmacht, stimmt das, ja? Oder wie ist das? Insofern, ja, Employer Branding ist auch in der Krise vorhanden. Und ob man jetzt besonders investieren muss oder nicht, da kann man durchaus mal drüber diskutieren, ja.
Was würdest du sagen, für welche Unternehmen macht es gerade in, ich sag mal, bewegten Zeiten Sinn, mehr in Employer Branding zu investieren?
Also Employer Branding ist ja der Versuch der Einflussnahme auf dieses Image. Ja, das gelingt mal besser und mal schlechter. Wenn man jetzt mal aus der reinen Theorie rauskommt, ist Employer Brand, also Brandzeichen, etwas Einzigartiges. Ja, man sagt ja auch immer, Employer Branding funktioniert dann, wenn du das ganz Besondere deines Arbeitgebers, EVP, ne, Employer Value Proposition, herausarbeitest. In der Theorie, ja. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, wenn man dann bei den Millionen mittelständischen und kleinen Unternehmen in Deutschland fragen würde, was ist denn das Einzigartige, ja, und dann vielleicht das versucht, auf einen Claim sogar zurückzuführen, dann haben die meisten Unternehmen keine Chance gegen ganz große Unternehmen, deren Claims wir alle kennen. Ja, just do it, wenn ich sage, dann weiß jeder sofort, welches Unternehmen gemeint ist. Das wird bei der Arbeitgebermarke nicht so funktionieren. Insofern ist, dass die Arbeit an der Marke eine andere als vielleicht an der Corporate-Marke, ja. Und das muss man nochmal ganz deutlich so sagen und differenzieren. Und vielleicht braucht es auch erstmal keine Arbeit an der Marke, aber es braucht Arbeit an der Bekanntheit und Attraktivität des Arbeitgebers. Ja? Und das sind zwei Dinge, die sind immer notwendig, wenn man erfolgreich sein will.
Hast du ein Beispiel im Kopf, vielleicht von euch von DATEV, vielleicht von irgendwem anders, vielleicht auch von einem eher kleinen mittelständischen Unternehmen, wo das besonders gut funktioniert hat, wo du das beobachtet hast über die Jahre, dass die sich das eine sehr gute Arbeitgebermarke oder Bekanntheit aufgebaut haben?
Das ist ganz witzig, ja, weil ich komme ja sozusagen aus dem Herz der Szene. Ja. Ich könnte dir keine 5 Arbeitgebermarkenpositionierungen aufzählen und noch nicht mal bei den ganz großen. Und es ist für mich erstmal auch gar nicht so relevant, weil am Ende will ich, wenn ich einen Job suche, viel konkreteres wissen. Ja, da will ich nicht über die Marke wissen. Ja, ich frage nicht, was ist denn eure Arbeitgebermarke? Und dann erwarte ich auch nicht, dass Mitarbeitende mir sagen, ja, das ist folgendermaßen, dann kommt irgendein Marketing-Sprech. Sondern ich will doch eigentlich handfest wissen, wie ist das Arbeiten dort? Ja, wie ist die Ausstattung? Wie geht man vielleicht mit mobiler Arbeit um? Wie ist die Bezahlung? Ganz bodenständige Botschaften. Aber auch das ist ja Employer Branding. Ja, das ist vielleicht jetzt nicht die Marke, die da rauskommt. Aber es sind wichtige Informationen auf dem Weg zu einer Entscheidung, will ich zu einem Arbeitgeber oder nicht. Und letztendlich reden wir dann über Employer Branding.
Ich glaube auch, das ist was so ganz unbewusst irgendwie wirkt. Das nimmst du in den Zwischentönen wahr.
Absolut.
Was du eben gesagt hast, Mitarbeitende können wahrscheinlich direkt sagen, ob das stimmt oder nicht.
Ja.
Denn ich glaube, und das bringt mich zur zweiten These, Authentizität ist ein ganz wichtiges Thema.
Mhm.
Und ich glaube auch, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist Authentizität wichtiger als Hochglanzimage.
Ja, würde ich erstmal so unterschreiben. Ich habe aber zunehmend so ein Problem mit diesem Authentizitätsthema.
Okay.
Ich bezeichne mich selbst auch als authentisch und du hast vorhin gesagt, ich kriege dieses Strahlen in den Augen. Ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Jetzt wissen wir aber, dass wenn wir über Employer Branding reden, das meistens irgendwie so ein bisschen geskriptet oftmals ist. Ja? Mhm. Dass da Kampagnen dahinter stehen. Man will Employer Branding im klassischen Sinne ja markenkonform betreiben. Also macht man sich Gedanken, was sind die Markenbotschaften.
Mhm.
So, und dann sind wir schon eigentlich in dem Bereich drin, wo wir nicht mehr so frei denken, weil wir alles in gewissem Rahmen an dieser Marke, an Botschaften orientieren. Und dann kann man da durchaus schon fragen, ist das dann noch authentisch, nur weil ich das in meiner Person sage, ja, aber es sind ja eigentlich Markenbotschaften. Und wenn wir dann noch mal einen Schritt weitergehen und den Einfluss von KI, viele sind jetzt ja schon unterwegs und sagen, ich gehe nicht mehr, mache kein Business-Shooting mehr, ich lasse das per KI erzeugen, ja. Und dann stelle ich jetzt so die Frage, okay, wir reden trotzdem über Authentizität, wir reden über Personal Brand und dann will ich aber über eine KI ein Foto entwickeln, wo auf dem ich drauf bin, aber es ist eigentlich nicht mehr authentisch. Ja?
Mhm.
Und deswegen verwischt dieser Begriff für mich zunehmend. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wie viel Authentizität steckt denn wirklich im Employer Branding bei vielen Unternehmen drin? Ja?
Mhm.
Ist es nicht doch dann das, was du gerade als Hochglanz bezeichnet hast? Das braucht es vielleicht auch. Um das mal vielleicht mal so mit einem Bild ein bisschen plastischer zu machen. Es gibt ja diesen Marketing-Grundsatz AIDA, so ein Funnel. Ne? Du fängst mit Attraction an. Und ich glaube, du kannst durchaus, wenn es um Aufmerksamkeit geht, musst du heute irgendeinen Knaller irgendwas liefern. Ja? Wenn du auf TikTok bist und du hast nicht in der ersten Sekunde die Aufmerksamkeit, dann ist es nichts. Also brauchst du irgendwas catchy. So, mal ein bisschen Buzzword-Bingo, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? So. Und spätestens aber dann, wenn du zu dem I kommst, mit dem Interest, dann reden wir über Authentizität. Insofern glaube ich, kannst du natürlich bunte, knallige Kampagnen machen. Wenn du aber erfolgreich rekrutieren willst, dann musst du in diesem Funnel weiterdenken und dann brauchst du Authentizität.
Was glaubst du, was für eine Rolle spielt dabei, dass man auch Schwächen als Unternehmen zugeben kann?
Absolut, da fragst du jetzt den Richtigen. Ich bin bei uns intern der Mr. Kununu.
Mhm.
ist eine Plattform, die sehr kontrovers auch bei den HR-Verantwortlichen gesehen wird. Viele sagen, es ist alles Quatsch, was da passiert. Für mich, / uns, ist es auf jeden Fall ein extrem wichtiger Kanal, um Feedback zu bekommen, weil wir dort sehen, wie nehmen die Menschen uns wahr, also wie ist unsere Arbeitgeberpositionierung, ja, und zwar völlig unabhängig von irgendwelchen Marktforschungen in der Breite, sondern dort, wo auch Menschen, die Jobs suchen, sich informieren. Also ist das für mich erstmal relevant. So. Und jetzt kann ich da hingehen und sagen, ich bügel das alles ab. Oder ich kann auch mal sagen, ja, da hast du irgendwie recht mit deiner Kritik, liebe Kollegin, lieber Kollege. Da müssen wir dran arbeiten. Und vielleicht gibt es ja auch intern schon irgendwelche Maßnahmen, Projekte oder Ähnliches, wo man genau an diesem Thema arbeitet. Also praktisches Beispiel, vielleicht Führungskräfteentwicklung wird kritisiert, Auswahlverfahren. Ne? Und dann mag das tatsächlich sein, dass man sagt, ja, da gibt es gerade ein Projekt, um das zu überarbeiten, ne? Um das neu auf die Beine zu stellen. Und schon kann ich authentisch antworten, ehrlich antworten und trotzdem zugeben und sagen, es ist nicht alles perfekt. Und das wird auch wertgeschätzt, weil, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, ich habe Angst vor 5-Sterne-Arbeitgebern. Ja? Mhm. Also wenn da 5,0 stehen würde, und da sind eine 2- oder 3-stellige Anzahl Bewertungen, dann denke ich mir immer, kann das sein, dass Menschen immer zu jeder Zeit alles toll finden? Selbst ich habe meinem Arbeitgeber keine 5 Sterne gegeben, ja, weil natürlich gibt es Punkte, wo ich sage, da ist Optimierungsbedarf. Ja, und wir sind Menschen, da ist nichts perfekt an der Zusammenarbeit von Menschen. Ja. Insofern glaube ich, Mut auch zu Fehlern, Mut zur Lücke, man muss sie vielleicht jetzt nicht in den Kampagnenmittelpunkt stellen, könnte man vielleicht auch machen, wäre auch mal ein anspannendes Konzept, habe ich schon öfter mal drüber nachgedacht. Mhm. So. Aber spätestens dann im reaktiven Sinne, glaube ich, ja, geht mit Fehlern um, steht dazu und sagt, natürlich haben wir auch Schwächen als Arbeitgeber, ist doch klar.
Ja, wenn du mal so eine Kampagne machst, bin ich da sehr gespannt drauf, weil ich glaube, da braucht man wirklich Mut zu, weil viele Unternehmen trauen sich das, glaube ich, nicht, da so zu stehen. Ich glaube aber auch gerade im Kontext jetzt mit den Generationen, die nachkommen, die legen da viel mehr Wert noch drauf, dass es halt unverfälschter ist. Das merkt man in allen Trends, die man irgendwie sieht, dass sie da sehr viel mehr Wert noch drauf legen. Mhm. Eine andere Gruppe, die ja auch ganz viel daran teilhat, sind ja die Führungskräfte. Mhm. Ich finde, man liest auch ganz viel mittlerweile, Employer Branding funktioniert nicht mehr ohne die Chefs. So, das ist auch Chefsache. Wie siehst du das? Welche Rolle spielen Führungskräfte? Und wie kann man sie davon begeistern, auch Employer Branding zu unterstützen?
Jetzt ist immer so die Frage, wenn man davon liest, dann denke ich mich, naja, das ist ja eigentlich völlig klar. Ne? Führungskräfte, die werden oftmals so ein bisschen gefühlt so in den Himmel gehoben. Ja? Auf der einen Seite sind es die Verantwortung tragen, die besser bezahlt werden. Also kommt auf der anderen Seite ganz viel, was man auch erwartet von den Führungskräften. Ja? Und wenn man das auch so liest gerade, ich bin auch eine fachliche Führungskraft, aber ich bin gerade sehr, sehr froh, keine Personalverantwortung zu haben, weil ich das Gefühl habe, was man da alles drauflegt, immer noch an Schippe. Und jetzt kommt man natürlich an und sagt, ja, und Employer Branding übrigens ist auch dein Thema. Da muss ich sagen, ja, man kann das künstlich so sehen. Im Prinzip ist es aber doch völlig klar, dass die Menschen, die eine herausgehobene Rolle haben, die Vorbild sein sollen, ja auch, dass die sich im Sinne des Unternehmens, ich nenne es jetzt mal ein bisschen plump, markenkonform verhalten. Mhm. Ja. Dass die, wenn Mitarbeiterorientierung oben steht, natürlich das irgendwie für sich auch verinnerlicht haben und auch sagen, natürlich sind unternehmerische Ziele Prio A. Und dann aber im Sinne von Mitarbeiterorientierung. Das ist für mich erstmal selbstverständlich. Und ob sie jetzt tatsächlich aktiv werden müssen, also sprich im Employer Branding selber sichtbar werden müssen mit vielleicht dem LinkedIn-Profil oder als Corporate Influencer oder ähnliches, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Da würde ich nicht zu viel überfrachten. Klar ist, sie haben diese Rolle. Aber immer diejenigen, die im Employer Branding dabei sind, sollten eher eigenmotiviert sein, die sollten Lust drauf haben, die sollten dieses Strahlen auch selber haben. Ja, weil wenn man sagt, so, ihr seid ja verantwortlich, dann setzt man ihm noch einen Hut auf, ne, und oder noch einen Affen auf die Schulter, wie man so früher gesagt hat. Und ich glaube, das tut der Sache nicht gut. Ja.
Das ist auch meine Erfahrung. Ich meine, ich bin im Marketing, das heißt, es ist verwandt zum Employer Branding. Mhm. Und wenn wir auch über Corporate Influencer zum Beispiel sprechen, dann oder Leute dazu animieren wollen, hey, sprecht doch über das, was wir als Unternehmen tun nach außen, das funktioniert nie, wenn die Leute nicht schon intrinsisch irgendwie Lust haben, darüber zu sprechen. Weil es gibt einfach Leute, denen liegt das nicht. Und richtig. Die fühlen sich damit nicht wohl.
Richtig.
Und dann darf man die auch nicht dazu zwingen.
Absolut. Und die können trotzdem perfekte Markenbotschafter sein, aber reaktiv. Wenn man sie fragt, ja. Ne? Dann vielleicht sprudeln.
Total. Ich würde noch mal einmal gerne auf ein anderes Thema kommen. Mhm. Du hattest eben schon gesagt, manche Abteilungen experimentieren jetzt schon mit KI rum, dass Bilder erstellt werden und so. Und ich habe gestern was gelesen, dass RTL jetzt auf eine Employer Branding Strategie setzt, dass die damit werben, dass man mit KI arbeiten kann bei ihnen. Und ich habe mich so gefragt, ist KI jetzt der neue Obstkorb?
Mhm. Ja, oder der Tischkicker, mit dem man sich beschäftigt so. Quasi. Ne? Ja, also ich glaube auch da, KI ist jetzt ein riesen Buzzword. Ja? Wir sind auf der Gartner-Hype-Skala oder dem Hype-Cycle auf dem absteigenden Ast gerade, ne? So zwischen absolutem Overhype hin zum Tal der Tränen. Und man merkt es auch, ja. Und viele reiten dieses KI-Thema noch sehr stark, vielleicht auch jetzt im Employer Branding. Ich glaube, das wird sich alles wieder einpendeln, genauso wie dieses Thema Digitalisierung an sich so ein Riesenthema ist. Wenn man da mal reinschaut, ist es am Ende doch recht operativ trotzdem, ja. Und das wird immer alles mehr digitalisiert, klar. Lässt sich auch nicht wegdenken und glaubt, KI wird ähnlich sein. Ja? Wenn diese Goldgräberstimmung mal weg ist und jeder kleine Prompt, mit dem man irgendwas Tolles erzeugt hat, einen LinkedIn-Post wert ist, das ist alles okay. Ja? Das gehört, glaube ich, mit dazu, wenn man so einen Hype auch lebt. Dann entstehen ja auch Märkte, da werden Innovationen getrieben. Aber mit Blick auf die HR-Arbeit, glaube ich, sollten wir das ein bisschen bodenständiger betrachten. Ja? Und auch jetzt schon gucken, was funktioniert wirklich. Und wo springen wir vielleicht mal auf so einen Hype auf? Ist ja okay, kann man ja auch auf TikTok, ja, gibt es ja auch verschiedene Challenges. Warum nicht mitmachen, ja, im Employer Branding? Und so sehe ich das eigentlich so ein bisschen wie KI auch. Mhm. Nur, dass KI nicht mehr weggeht, aber im Prinzip der Hype wird sich irgendwann glätten und dann kommen wir in so eine operative Nutzung und dann wird es erst richtig spannend.
Mhm. Wo begegnet KI dir gerade schon im Arbeitsalltag, so ganz operativ?
Gar nicht so häufig letztendlich. Bei der Stellenanzeigenoptimierung ist relativ viel Einsatz dabei, wahrscheinlich auch bei der textlichen Arbeit. Ich sage jetzt wahrscheinlich auch, weil das immer so eine große Frage ist. Hast du intern im Unternehmen schon die Möglichkeit, eine KI so einzusetzen, damit du auch Daten, die vielleicht nicht die Vertraulichkeitsklasse 0 haben, da eingeben darfst? Ja, viele Unternehmen haben keine eigenen KI-Lösungen, also muss man immer gucken. Wir haben solche, wir können das tun. Arbeiten im Bereich Stellenanzeigenoptimierung. Ich halte das, aber wenn man mich jetzt ganz ehrlich fragt, noch nicht für einen Riesenwurf. Ja, ich glaube auch nicht, dass Stellenanzeigen in dem Sinn die Zukunft darstellen. Wir werden Jobs völlig anders finden und auch gerade KI wird das verändern. Habe ich auch nachher einen Vortrag zum Beispiel dazu auf einer der Bühnen.
Glaubst du dann, das wird ein fester Skill für uns werden, ein Future Skill, dass jeder die Kompetenz besitzen muss, KI richtig zu bedienen?
Ja, aber wir werden dann irgendwann nicht mehr drüber reden, so wie wir nicht drüber reden, ob du googeln kannst, ja? Also du tust es einfach oder ob du Navi bedienst, ja, sondern du tust es. Und ich glaube, dass selten etwas so intuitiv war, wie jetzt die Bedienung von KI-Lösungen, ja, also so ChatGPT und Co. Da hat jeder die Möglichkeit, sofort loszulegen, zu Ergebnissen zu kommen, einfach indem man spricht. Ja. Natürlich sprachlich, ja, sowas gab es ja nicht, sonst musstest du immer Anleitung, ja, wie geht das? Ich weiß noch, als ich 1995 damals, ja, muss man sich überlegen, im juristischen Seminar in der Uni den ersten Internetcomputer stand, da so ein Pentium, war ein super Geschoss irgendwie, ja. So, und dann war da ein Browser. Und dann war eine Eingabezeile oben. Und dann stand ich da und dachte, was mache ich denn jetzt, ja? Ich wusste noch nicht, also keinerlei Ahnung, erstmal so die erste Begegnung und dann gibst du irgendwas da ein, dann kommt natürlich nichts, ja, weil du musst natürlich irgendwie WWW oder irgendwas eingeben, also du musst es lernen, wie du das tust. Heute beim KI drückst du aufs Mikrofon, sprichst einfach und dann passiert was und sagst, ach guck, ja, also jede Oma, jeder Opa kann das, jedes Kind kann das und deswegen glaube ich, wird auch KI für uns zur Alltagstechnologie werden, relativ schnell.
Ich glaube auch, dass da die Grenzen sehr schnell verschwimmen werden, so dass man sich gar nicht mehr bewusst ist, dass da vielleicht eine KI hintersteckt. Ist ja bei Voice-Assistenten wie Siri oder so auch so.
Genau,
da macht man sich ja gar keine Gedanken mehr
drüber. So ist es, ja. Das wird alles so völlig normal werden. Aber trotzdem beschäftigen wir uns jetzt gerade damit. Und das liegt einfach daran, dass wir sagen, na, es wird irgendwann normal. Aber du kannst es oberflächlich nutzen, wie wahrscheinlich wir alle Google oder Excel total oberflächlich nutzen. Wenn du da mal richtig in die Tiefe gehen willst, ja, oder mit Boolschen Operatoren arbeitest bei Google, wenn schon 98% werden schon fragen, was ist das überhaupt? Habe ich nie gemacht. Ja? Das heißt, du kannst ja auch da schon tiefer gehen. Und deswegen reden wir heute auch so viel über KI und KI-Skills, weil ich natürlich so ein Laienverständnis im normalen Job erstmal nicht ausreicht. Ja? Im Privatleben, wenn ich mal ein paar Texte generiere, alles fein und gut. Aber da muss ich mich schon mit beschäftigen und da muss auch HR sich mit beschäftigen. Und deswegen reden wir jetzt ja gerade so viel drüber.
Ich finde auch spannend und ich bin da sehr auf deine Perspektive gespannt. Wir haben gerade darüber geredet, es ist sehr niederschwellig, damit zu suchen. Und ich glaube, dass sehr viele auch gar nicht mehr drüber nachdenken, jetzt schon. Und das auch benutzen, um vielleicht Arbeitgeber schon zu finden oder etwas über zukünftige Arbeitgeber rauszufinden.
Ja.
Was glaubst du, welche Rolle spielt da KI in Zukunft? Hat ja auch ganz viel mit dem Thema Employer Branding zu tun, aber auch, wie ist man da auffindbar als Unternehmen oder Arbeitgeber?
Richtig. Das ist witzig, weil ich da einige Folien dazu jetzt auch nach meinem Nachmittagsvortrag auf der ersten Bühne haben werde. Es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt mit meinem Großen, der ist jetzt 15, spreche, der googelt nicht mehr. Ja? Der gibt alles in sein ChatGPT ein. So, und das wird auch genauso sein, wie wir heute Jobs suchen. Wir gehen erstmal nicht auf die Jobportale. Ja? Das ist mehr so ein Irrtum. Die meisten sind eingestiegen und geben bei Google ein, was sie suchen. Ne? Die Jobbezeichnung, den Ort und ähnliches. Jetzt geben sie das in der KI ein. Und die KI reagiert möglicherweise etwas anders als Google das gemacht hat. Und das habe ich tatsächlich auch getestet und ein paar Screenshots gemacht und habe dann gleich gesagt, zum Beispiel, wenn ich jetzt Beispiel, klar, ist ein bisschen gemünzt auf meinen eigenen Alltag sozusagen, ne, nach dem Motto, stell dir vor, ich bin Softwareentwickler und ich suche in Nürnberg einen passenden Arbeitgeber, was würdest du mir vorschlagen, mit welchem Unternehmen sollte ich mich beschäftigen? So, und dann kam erstmal eine Ergebnisliste, schon recht ausführlich, und dann die nächste Frage und sagt, warum sollte ich dort arbeiten? Und weißt du, was dann kam? Dann kam eine Zusammenstellung, Unternehmensprofil, was macht das Unternehmen jeweils, welche Benefits bietet es an? Und dann kam eine Entscheidungstabelle mit Pro und Contra, was für den Arbeitgeber und gegen den Arbeitgeber spricht. Ach. Und dann dachte ich mir, wow, ja, also da muss ich mir erstmal gar keine Gedanken mehr machen. Ich muss mir auch gar nicht überlegen, gehe ich jetzt auf eine Karriereseite, sondern ich muss eigentlich als Jobsuchender nur mit weiter mit meiner KI sprechen. Und wenn ich dann sage, ich will mich bewerben, suche mit dem passenden Job, dann komme ich sofort auf diesen Job. Und wo der dann liegt, ob der dann auf einer Stellenbörse liegt oder sonst wo, ist offen, je nachdem, wo die KI denn dann hernimmt. Ja. Das heißt, wir müssen es heute als Unternehmen im Employer Branding schaffen, diese KI-Relevanz herzustellen, so wie wir früher die Google-Relevanz mit SEO hergestellt haben. Ja. Und da gibt es jetzt natürlich auch schon Fachbegriffe dafür. Und wenn man so ein bisschen hinter die Technik schaut, dann ist SEO trotzdem nicht verkehrt, weil irgendwoher wird die KI sich auch bedienen. Und die bedient sich natürlich an Domains, die eine gewisse Domain Authority haben, eine gewisse Glaubwürdigkeit, da trainiert sie. Und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Die meisten dieser Informationen, von denen ich vorhin gesprochen habe, auf den Screenshots, sie sind A, nicht überraschend von der Karriereseite, aber auch von Kununu. Das bedeutet also, diese Plattform, ne, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, die sind hoch, ja, die einen lieben sie und die anderen sagen, was für ein Quatsch. Dort sind relevante Informationen, die KI triggern und für die Jobsuche immer relevanter werden. Ja. Und das muss man einfach verstehen, damit man weiß, wie man zukünftig Employer Branding im KI-Zeitalter auch anwendet.
Ja, das macht total Sinn, was du sagst. Das war ja auch, als ChatGPT gerade hochgekommen ist. Und da haben wir auch mal geguckt, wo sind eigentlich viele Quellen, wo der das herzieht.
Ja.
Und dabei kam dann raus, dass er sehr viel auf Reddit zugegriffen hat.
Ja,
was stimmt. Ja auch diese Forumseite ist, wo man einfach super viele Beiträge hat. Von daher, ja, man darf das nicht unterschätzen. Was mich interessieren würde, wo du das jetzt alles ausprobiert hast, hast du die Informationen überall nochmal überprüft, ob die stimmen? Oder hast du es einfach so hingenommen, was er gesagt hat?
Ich habe es natürlich so ein bisschen, ich habe mich gefreut erstmal, dass unser Unternehmen als erstes genannt wurde. Ja. Andere auch, ja. Gut, die Reihenfolge ist jetzt nicht wesentlich, aber es war natürlich schön, habe mich gefreut. Und ich kenne natürlich unser Unternehmen und ich weiß, diese Dinge konnte ich überprüfen. Bei den anderen Unternehmen hätte ich es aber jetzt nicht sagen können. Und das ist genau der Punkt, ja. Das heißt, Reddit, du hast es genannt, ich selber nutze es auch und bin da in den wildesten Gruppen unterwegs und denke mir manchmal, was da verzapft wird. Und man muss das wirklich so sagen, ja. Das hat ja nichts mit Informationen mehr zu tun, das ist ja nur noch Meinung. Aber wenn diese Meinung irgendwann eine hochrelevante Quelle für KI ist, da brauchen wir uns nicht mehr über Hochglanz unterhalten, sondern dann ist User-Generated Content und Meinung plötzlich wird für dich als Arbeitgeber relevant. Sind wir wieder beim Bewertungsthema, ja? Nur, dass das dann nicht mehr formalisiert ist, sondern freifliegend. Und dann wird es spannend, wie wir da noch Employer Branding systematisch betreiben können.
Oh ja, das wird auf jeden Fall die nächsten Jahre hochspannend. Das waren super viele spannende Facetten. Zum Abschluss noch eine ganz konkrete Frage.
Okay.
Wenn du morgen mit einem Fingerschnipsen eine Sache im Employer Branding in deutschen Unternehmen verändern könntest, was wäre das?
Das ist eine sehr gute Frage. Oder? Deutsche Unternehmen verändern. Ich glaube, dann würde ich sagen, den Mut, Employer Branding zu betreiben, ist ehrlich zu betreiben und dieses Ganze, ich muss den grünen Anstrich quasi von draußen irgendwie machen, abzulegen, sondern zu sagen, hey, lass es uns leben, lass es uns kommunizieren und wir sind nicht perfekt, also müssen wir auch nicht perfekt kommunizieren.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Danke, dass du dabei warst, Stefan, und für die vielen spannenden Einblicke und den tollen Austausch. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg auf der ZP.
Euch wünsche ich auch viel Spaß. Danke.
Danke.